HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Florian Schwinn, guten Tag.
Wir erwarten von den türkischen Behörden, dass nicht nur Menschen zu uns überführt werden, sondern dass wir mit den entsprechenden Informationen versorgt werden, um wen es sich handelt.
Also was wir auf jeden Fall verhindern wollen, ist, dass ein Terrorgefährder auch nur einen Tag hier auf freiem Fuß ist.
Wenn es sich um über 100 Kinder handelt, die nichts dafür können, dass ihre Eltern diesen Weg gegangen sind, gilt, je schneller sie wieder zurückgeführt werden, umso besser ist es. Und da hat die Bundesregierung einfach versagt.
Man hat keine Strategie, kein Konzept, wie sie mit diesen Rückkehrern umgehen will. Dabei ist es egal, ob es Kinder, Frauen oder Männer sind. Die Frauen sind genauso Mittäter wie die Männer.
Wir werden eine Großzahl von Beweisen aus Syrien gar nicht bekommen. Von daher erwarte ich Urteile, die ein geringes Strafmaß beinhalten werden. Danach werden die Personen wieder auf freiem Fuß in Deutschland sein und aus meiner Sicht eine Gefahr darstellen.
Dieses Auf-Zeit-Spielen war falsch. Wir hätten die Chance gehabt, rechtzeitig sie zurückzuholen. Das hat die Bundesregierung verpasst. Und nun sind wir in einer ganz schwierigen Situation, die wir dennoch bewältigen müssen.
Die deutschen IS-Kämpfer kommen zurück. Die Türkei hat in dieser Woche mit den Abschiebungen der mutmaßlichen Terroristen vom Islamischen Staat begonnen, die in türkischen und syrischen Gefängnissen sitzen. Nun könnte zum ersten Mal ein recht neues Gesetz zur Anwendung kommen, das über die Aberkennung der deutschen Staatsbürgerschaft. Danach können Terroristen ausgebürgert werden, wenn sie noch eine zweite Staatsbürgerschaft besitzen. Damit kann sich die Bundesregierung aber die jetzt schon in der Türkei und in Syrien inhaftierten Deutschen wohl nicht vom Hals halten. Um die hat sie sich bislang nur kümmern mögen, wenn ein Gericht sie dazu verdonnert hat. So geschehen im Fall einer deutschen IS-Anhängerin, die zusammen mit ihren Kindern in einem syrischen Lager festgehalten wird. Erst nach einem Urteil des Oberlandesgerichts Berlin-Brandenburg hat das Auswärtige Amt die Rückkehr der Kinder vorbereitet, nicht die der Mutter. Um die Zahl der inhaftierten IS-Ausländer gibt es wilde Gerüchte. Von 2500 IS-Europäern ist die Rede, die in türkischen und syrischen Gefängnissen sitzen, darunter womöglich bis zu 1000 Deutsche. Die Türkei will jetzt alle ausländischen IS-Kämpfer abschieben. Die europäischen Regierungen reagieren panisch. Was tun mit den heimkehrenden Terroristen? Nach europäischem Recht wird es schwer, sie hier weiter festzusetzen, wenn nicht einmal klar ist, ob sie wirklich Mitglieder des IS waren, geschweige denn, was ihnen konkret vorgeworfen wird. Ebenso unklar ist, was mit den hunderten Kämpfern geschehen ist, die während der türkischen Offensive in Syrien aus den nicht mehr bewachten Lagern entkommen sind. Vielleicht sind auch sie längst auf dem Weg zurück nach Europa. Return to Sender. Der IS kommt heim nach Europa. Der Tag in HR2 Kultur. Schauen wir zuerst in die Türkei. Die hat es vergangene Woche angekündigt und diese Woche damit angefangen. Mutmaßliche IS-Terroristen mit ausländischem Pass werden abgeschoben. Aus Istanbul Christian Buttgereit.
Die Türkei sei für niemanden ein Hotel, hatte der türkische Innenminister Süleyman Soylu schon am Freitag gesagt und angekündigt, IS-Angehörige in ihre Heimatländer abzuschieben.
Wir nehmen doch die IS-Leute fest, nicht wahr? Europa, sagen wir, wir werden die euch ausliefern. Schließlich sind es ja nicht unsere Bürger. Es sind eure Bürger. Wir werden sie ihnen ausliefern. Wir fangen damit an, ab Montag. Inshallah.
Das Wort Inshallah, wörtlich so Gott will, hatte möglicherweise bei deutschen Behörden Hoffnungen geweckt, dass Gott gerade nicht will. Aber Erdogan wollte und dürfte mit Genugtuung die Aufregung beobachtet haben, die seitdem in Deutschland herrscht. Eine Pressekonferenz vor seinem Abflug zum Staatsbesuch in den USA nutzte Erdogan, um nachzulegen und auf europäische Sanktionsandrohungen wegen des Streits um Gasbohrungen vor Zypern einzugehen.
Überlegt es euch noch einmal genau, wie ihr eine Türkei behandeln wollt, die so viele IS-Kämpfer innerhalb des Landes inhaftiert hat und die IS-Kämpfer auf syrischem Boden unter Kontrolle hält. Ihr mögt das auf die leichte Schulter nehmen, aber diese Türen können sich öffnen.
Die Bundesregierung spricht derzeit von 95 erwachsenen Bundesbürgern, die sich dem IS angeschlossen haben und sich in Syrien, dem Irak oder der Türkei aufhalten. Gestern hatte die Türkei bereits einen ersten Terrorverdächtigen nach Deutschland abgeschoben. nachgeschoben. Bei ihm soll es aber keinen Zusammenhang mit der Terrormiliz Islamischer Staat geben. 9 weitere sollen folgen. Am Donnerstag eine 7-köpfige Familie aus dem niedersächsischen Hildesheim, die im Januar in die Türkei eingereist war und seit März in Abschiebehaft sitzt. Am Freitag will die Türkei 2 Frauen ausweisen, die zuvor im syrischen Lager ein Issa gefangen gehalten wurden. Außerdem will die Türkei in den nächsten Tagen 11 französische und 2 irische mutmaßliche IS-Kämpfer zurückschicken. Die türkische Opposition steht hinter dieser Politik. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der größten Oppositionspartei, CHP, Faik Özturak, sagte:
Angesichts des internationalen Rechts, zu dessen Einhaltung sich die Türkei verpflichtet hat, ist eine Abschiebung nur dann nicht möglich, wenn es im Zielland die Todesstrafe gibt. Bei der Ausweisung in Länder ohne Todesstrafe sehen wir kein Problem.
Die Todesstrafe in den USA ist aber offenbar nicht der Grund dafür, dass ein mutmaßlicher IS-Angehöriger mit amerikanischer Staatsangehörigkeit nicht in ein Flugzeug in die USA gesetzt, sondern an die griechische Grenze gebracht wurde. Das sei sein eigener Wunsch gewesen, heißt es heute von türkischen Behörden. Da aber Griechenland dem mutmaßlichen IS-Kämpfer die Einreise verweigert, irrt er nun im Niemandsland zwischen der Türkei und Griechenland herum. Präsident Erdogan kommentierte das heute mit den Worten: Ob sie ihn reinlassen oder nicht, das ist nicht unser Problem.
Vielleicht wurde der mutmaßliche IS-Kämpfer mit US-amerikanischem Pass aber auch nur deshalb nicht in die USA abgeschoben, weil der türkische Präsident Erdogan gerade unterwegs ist, dorthin zu Trump. Was der Mann allerdings an der griechischen Grenze soll, das ist Erdogan-Logik und die ist leider nicht selbsterklärend. Christian Buttgereit war das aus Istanbul über die Rückführung der mutmaßlichen Kämpfer der Terrormiliz Islamischer Staat, auch nach Deutschland. Und die hat, wie eben gehört, bereits begonnen. Michael Lüders, Politik- und Islamwissenschaftler und Publizist mit Schwerpunkt Nahe und Mittlerer Osten. Guten Tag.
Schönen guten Abend, hallo.
Wir müssen uns natürlich fragen, weshalb ausgerechnet jetzt die Türkei mit der Abschiebung von mutmaßlichen Terroristen nach Europa beginnt. Hängt das damit zusammen, dass sie seit ihrem Einmarsch in Nordsyrien plötzlich so viele bewachen muss, die sie von den Kurden geerbt hat? Oder hat Erdogan nur ein neues Druckmittel gegen Europa gefunden?
Ich glaube, der aktuelle Anlass ist in der Tat der Umstand, dass die Türkei jetzt auf einmal die Verantwortung hat für eine ganze Reihe von IS-Gefangenen, die ursprünglich von den Kurden bewacht worden waren in Nordsyrien. Die Europäer und andere haben es sich sehr leicht gemacht mit diesen IS-Kämpfern. Man hat sie einfach den Kurden überlassen, wollte sie auch in Syrien oder im Irak vor Gericht gestellt sehen, aber eben nicht notwendigerweise hier. Das geht allerdings nicht. Es ist völlig klar, dass die Länder, aus denen diese Staatsangehörigen kommen, beispielsweise Deutschland, verpflichtet sind, ihre Staatsangehörigen auch wieder aufzunehmen. Insoweit ist die Strategie, wenn ich so sagen darf, nicht aufgegangen. Man muss sich jetzt selber um diese Gefangenen kümmern und kann nicht anderen die Aufgabe zuschreiben.
Wenn wir jetzt noch mal kurz auf Herrn Erdogan schauen, wie ist das eigentlich mit ihm und dem IS? Da gab es doch immer Hinweise, dass IS-Kämpfer ungehindert, zumindest eine Zeit lang, durch die Türkei nach Syrien und in den Irak reisen konnten, dass die Familie Erdogans darin verwickelt war, dass es Waffengeschäfte mit Dschihadisten gab. Jetzt plötzlich Abschiebung?
Ja, in der Tat, das ist ein großes Problem. Wenn man so will, sind ja diese Kämpfer des Islamischen Staates auch ein Erbe der verfehlten Interventionspolitik, die von den USA angeführt wurde. Erinnern wir uns, der Islamische Staat wäre ja überhaupt gar nicht entstanden, hätten nicht die Amerikaner 2003 Saddam Hussein völkerrechtswidrig im Irak gestürzt. Der anschließende Staatszerfall dort führte dann zum Entstehen radikaler islamistischer Bewegungen. Und als es dann in Syrien zum Bürgerkrieg kam, haben ausländische Akteure, darunter die USA, die Europäische Union, die Türkei und die Golfstaaten, das Potenzial gesehen, das sich aus diesen dschihadistischen Kämpfern ergibt, die vor allem aus dem Irak zunächst einmal eingesickert waren in Richtung Syrien und vor allem aus der Türkei und Saudi-Arabien Waffen und Geld erhalten haben, um gegen das Regime von Bashar al-Assad zu kämpfen. Jetzt ist dieser Kampf weitestgehend entschieden. Bashar al-Assad wird an der Macht bleiben. Der Stellvertreterkrieg dort in Syrien ist entschieden zugunsten Russlands und Irans und Chinas, die alle drei das Regime von Bashar al-Assad unterstützt haben. Wohin jetzt also mit diesen islamistischen Kämpfern, die gewissermaßen Strandgut sind? Sie sind erst einmal zwischengelagert worden in den Lagern im Norden Syriens. Aber das ist eben, wie erwähnt, keine Lösung. Es ist die Spätfolge einer verfehlten Politik, die man betrieben hat in verschiedenen Hauptstädten der Welt. Und jetzt präsentiert Erdogan, wenn man so will, die Quittung dafür. Selbstverständlich wird er sich dieses alles teuer bezahlen lassen.
Aber nun ist die Spirale ja von ihm selber noch einmal weitergedreht worden. Was hat sich denn seit der türkischen Offensive in Nordsyrien für die Sicherheitslage dort verändert? Es sind offenbar viele mutmaßliche Terroristen aus den ehemals kurdisch bewachten Lagern geflohen. 300 will die Türkei wieder eingefangen haben. Gleichzeitig hören wir aber auch wieder von Anschlägen im Irak, zu denen sich der IS bekennt. Ist er jetzt wieder da?
Der Islamische Staat war nie weg. Er hat aufgehört, eine territoriale Entität zu bilden, denn der Islamische Staat ist ja bekanntlich sowohl im Irak wie auch in Syrien zurückgedrängt worden. Er kontrolliert keine zusammenhängenden Gebiete mehr, aber es gibt die nach wie vor im Untergrund. Der Islamische Staat ist ja stark geworden als Ergebnis von Staatszerfall, Anarchie und der Perspektivlosigkeit von Millionen von Menschen in diesen Kriegsgebieten. Und wenn man keine Chance hat und auf einmal die Saudis oder andere Geld und Waffen zur Verfügung stellen, man auf diese Art und Weise seinen Lebensunterhalt verdienen kann, dann nimmt man natürlich, was man bekommen kann. Jetzt sind diese Dschihadisten entbehrlich geworden, aber sie haben immer noch die Unterstützung von erheblichen Teilen der Bevölkerung, nicht so sehr aus ideologischen Gründen, als vielmehr aus nackter Not. Es gibt kaum wirtschaftliche Alternativen in bestimmten Teilen Syriens und des Irak und deswegen werden sie auch weiterhin bestehen. Überall dort, wo staatliche Autorität zusammenbricht, ist der Nährboden gegeben für radikale Islamisten. Das betrifft Syrien und den Irak, aber auch Länder wie Libyen oder Afghanistan oder den Jemen.
Was ist denn mit dieser, apropos staatlicher Souveränität, mit diesem Gebilde aus jetzt im Nordsyrien, was da entstanden ist durch die Offensive der Türkei, dieses Gebilde aus syrischen Assad-Truppen im Süden, türkischen und russischen Patrouillen im Nordosten und kurdischen daneben, ist das irgendwie stabilisierbar?
Das ist auf Dauer in dieser Form nicht durchzuhalten. Die Türkei will die kurdischen Kämpfer vertrieben sehen aus einem Gebiet von etwa 40 Kilometern Tiefe in Richtung syrisches Territorium.
Und 300 Kilometer Länge oder so ähnlich.
Und 300 Kilometer Länge. Es soll sozusagen dieses kurdische Autonomiegebiet Rojava endgültig zerschlagen werden. Es ist auch auf bestem Weg, dass dieses geschieht. Aber das ändert ja nichts daran, dass trotzdem in Syrien es immer noch einen massiven Einfluss externer Kräfte gibt. Dazu gehört die Türkei, die im Norden Syriens viel Unruhe stiftet. Dazu gehören aber auch die USA, die im Osten des Landes in den Erdölgebieten vor allem weiterhin Präsenz zeigen wollen, militärischer Art, um, wie Donald Trump ganz offen sagt, davon zu profitieren, von den Erdöleinnahmen dort selbst. Und natürlich spielen auch die Russen, die Iraner und andere ihr Spiel. Nur muss man sagen, weder die Türkei noch die USA haben irgendeine völkerrechtliche Berechtigung, sich in Syrien aufzuhalten. Und diese sehr unübersichtliche Gefechts- und Gemengelage in der Region wird nicht besser dadurch, dass der Konflikt mit dem Iran im Hintergrund lauert. Die Konflikte sind ja alle miteinander verbunden, wie in einem System miteinander kommunizierende Röhren. Der Iran hat seine Atomanreicherung wieder hochgefahren als Reaktion auf die anhaltenden Wirtschaftssanktionen der USA und anderer. Und hier ballt sich ein neues Konfliktpotenzial zusammen. Das ist auch einer der Gründe, warum die USA dort militärisch präsent bleiben wollen in Syrien, um nämlich im Falle eines Krieges in der Region, eines größeren Krieges, die Iraner daran zu hindern, über den Irak und Syrien vorzustoßen in Richtung Libanon und Israel.
Wir dürfen uns auf weitere Überraschungen gefasst machen. Vielen Dank, Michael Lüders, Politik- und Islamwissenschaftler und Publizist mit Schwerpunkt Nahe und Mittlerer Osten. Return to Sender, der IS kommt heim nach Europa, der Tag in HR2 Kultur. Was jetzt kommt, stammt aus dem Roman »Ein Zimmer im Haus des Krieges« von Christoph Peters. Das Buch ist geschrieben worden, bevor es den IS gegeben hat, schildert aber die Geschichte einer Radikalisierung eines zum Islam konvertierten Deutschen. Er reist nach Ägypten, um sich dort an einem Anschlag auf einen von Touristen besuchten Tempel in Luxor zu beteiligen.
Ich sitze hier, versuche Kraft zu sammeln, die Gedanken zu ordnen. Sie schweifen, jagen Bilder einer Vergangenheit, die kaum noch meine ist. Mutter, fett und allein, Nüsse kauend beim Fernsehen. Frühmorgens im grauen Hosenanzug, rechts die Kaffeetasse, links das Käsebrot. Froh über ihre Unkündbarkeit als Finanzbeamtin im mittleren Dienst. Eine Art Liebe. Der Blick von der Anhöhe auf das Rheintal, Dunst über dem Wasser, Haschischrauch im Mund, die Flasche in der Hand, Grillen, laut wie ein Güterzug. Samirs Wecker klingelt, 5 Uhr. Der Tag, auf den wir hingelebt haben, beginnt mit einem hässlichen, elektrisch erzeugten Ton, seiner siebenfachen Wiederholung, gefolgt von Echos, die sich überschneiden. Wenn alles nach Plan läuft, werden wir in 8 Stunden beim Tempel sein. Noch herrscht Nacht. In wenigen Minuten wird das Dunkel aufbrechen. Erst jetzt spüre ich die Kälte der Wüste vor Tagesanbruch. Hinter den Bergen, jenseits des Wadis, verbreitet sich ein heller Streifen. Die Zeit des Morgengebets. Vielleicht wird es unser letztes sein. Wir stellen uns in einer Reihe hinter Samir auf, der heiligen Moschee zugewandt, Seite an Seite mit Abraham, Ismael, Jesus, Mohammed, mit allen, die gläubig waren und sind, vor und nach uns.
Auf dem Weg zum Anschlag. Ausschnitt aus dem Roman »Ein Zimmer im Haus des Krieges« von Christoph Peters. Fortsetzung folgt. Return to Sender, der IS kommt heim nach Europa. So haben wir den Tag in HR2 Kultur heute überschrieben. Und die Bundesregierung reagiert einigermaßen panisch. Am Tag nach der Ankunft des ersten Abgeschobenen, der mit dem IS allerdings gar nichts zu tun haben soll, dann Versuche der Beruhigung.
Die Bundesregierung ist heute erkennbar bemüht, den Eindruck zu zerstreuen, die Türkei lade in dieser Woche einfach unidentifizierte, gefährliche IS-Kämpfer vor unserer Haustür ab. Daran, dass dieser Eindruck überhaupt entstanden war, ist der deutsche Außenminister nicht ganz unschuldig, denn Heiko Maas klang gestern Abend in Brüssel recht ahnungslos.
Wir erwarten von den türkischen Behörden, dass nicht nur Menschen zu uns überführt werden, sondern dass wir mit den entsprechenden Informationen versorgt werden, um wen es sich handelt, ob es Personen gibt, die in irgendeiner Weise mit dem IS in Verbindung zu bringen sind.
Diese Informationen mussten gar nicht aus der Türkei kommen, ist sich der grüne Sicherheitsexperte Konstantin von Notz sicher.
Ich glaube, dass es sehr substanzielle nachrichtendienstliche Erkenntnisse gibt über die einzelnen Personen.
Ein Deutscher, der gestern Abend aus der Türkei kam, hatte laut Regierung keinerlei Bezug zur Terrormiliz IS, ebenso wenig wohl die 7-köpfige Familie, die am Donnerstag erwartet wird. 2 deutsche Frauen, die in Syrien in einem kurdischen Camp in Gefangenschaft waren und am Freitag abgeschoben werden sollen, hatten die deutschen Behörden schon intensiver im Blick. Hier gibt es wohl einen IS-Bezug, aber offenbar keine Erkenntnisse, dass die Frauen an Kampfhandlungen beteiligt waren. Die Frage ist nun, was passiert mit diesen Menschen, wenn sie in Deutschland landen?
Na, die kriegen ein Empfangskomitee am Flughafen,
sagt der CDU-Innenexperte Armin Schuster lakonisch. Heißt, die Bundespolizei nimmt die Abgeschobenen in Empfang und klärt erstmal, ob sie tatsächlich Deutsche sind. Dann muss die Bundesrepublik sie zurücknehmen. Auch wird festgestellt, ob bei den Behörden etwas gegen diese Personen vorliegt. Ein Haftbefehl zum Beispiel, der dann sofort vollstreckt würde. Das ist aber bei keinem der aktuellen Rückkehrer der Fall. Gegen eine der beiden Frauen, die am Freitag kommen sollen, läuft allerdings ein Ermittlungsverfahren wegen Bildung einer terroristischen Vereinigung, gegen die andere ein Prüfverfahren. Hier werden die Sicherheitsbehörden klären müssen, wie sie weiter vorgehen. Gibt es eventuell doch genug Beweise für eine Haft? Müssen die Personen unter ständige Beobachtung? Auch Rückkehrer ohne IS-Bezug, wie die Familie, die am Donnerstag einreisen wird, könnten als gefährlich und beobachtungswürdig eingestuft werden, etwa wenn es Kontakte ins Salafistenmilieu gibt. Für CDU-Mann Armin Schuster ist eins klar.
Haben wir viel Arbeit, sprich unsere Nachrichtendienste und die Polizei.
Und was bzw. wer noch kommt, kann zurzeit niemand sagen. Nach Informationen der Bundesregierung sind in der Türkei und im Irak 14 Deutsche mit IS-Bezug inhaftiert, in Syrien 81. 26 davon gelten erwiesenermaßen als so gefährlich, dass sie mit Haftbefehl gesucht werden. Auch diese Personen wird Deutschland zurücknehmen müssen, wenn sie deutsche Staatsbürger sind. Eine Ausnahme könnte es bei Doppelstaatlern geben. Hier gibt es seit dem Sommer die Möglichkeit, ihnen den deutschen Pass zu entziehen, wenn sie sich einer Terrorgruppe wie dem IS anschließen. Allerdings gilt das Gesetz nicht rückwirkend, sprich, es gilt nicht für Handlungen, die vor diesem Sommer passiert sind. 81 Deutsche mit IS-Bezug, die Grünen mit einer klaren Erwartung.
Wenn man die Leute auf dem Schirm haben will, dann muss man sie eben auf dem Schirm haben. Und dann muss man sich kümmern, die Erkenntnisse sammeln, die man über diese Leute hat. Und dann muss man mit ihnen umgehen. Und man kann nicht einfach so tun, als hätte man mit all dem nichts zu tun.
Konstantin von Notz appelliert an die Bundesregierung, die Entwicklungen dieser Woche zum Anlass zu nehmen, in diesen Fällen endlich intensiv hinzuschauen.
Sabine Müller über die Berliner Beruhigungsversuche und die Berliner Reaktionen auf die Rückkehr der deutschen IS-Anhänger. Interessant auch, wie jetzt plötzlich als Zahlen nur noch die auftauchen, die man offenbar hier in Deutschland schon kennt. Was ist eigentlich mit den anderen über 900, die noch bis zu der Zahl 1000 fehlen, die zuvor genannt wurde? Christoph Degenhardt, Professor für Staats- und Verwaltungsrecht und Mitglied des Sächsischen Verfassungsgerichtshofs. Guten Tag.
Ja, grüß Gott, guten Abend.
Das eben im Beitrag aus Berlin erwähnte neue Gesetz, das es ermöglicht, Terroristen die deutsche Staatsbürgerschaft abzuerkennen, wenn sie noch eine zweite Staatsbürgerschaft besitzen. Die Kollegin sagte, das sei auf die jetzt kommenden mutmaßlichen IS-Kämpfer nicht anwendbar, weil deren Taten stattfanden, bevor das Gesetz in diesem Sommer in Kraft trat. Ist das so eindeutig?
Der Wortlaut des Gesetzes ist eindeutig, ja. Das Gesetz besagt eben, es ist an Verlust kann ausgesprochen werden für Angehörige des IS, die hier an Kampfhandlungen beteiligt waren. Und das Gesetz bezieht sich in der Tat, ist auch aus den Gründen zu entnehmen, es bezieht sich nur auf Taten, die praktisch künftig begangen werden.
Weil man ja auch rückwirkend keine Gesetze machen kann, die dann rückwirkend gelten. Aber
naja, man kann schon rückwirkend Gesetze machen, wenn kein Vertrauensschutz besteht des Betroffenen. Und es galt ja auch bisher, dass derjenige, der sich einer ausländischen Streitkraft anschließt, ja, ohne Genehmigung der Bundesregierung, dass der die Staatsangehörigkeit verlieren kann, weil er eben, wenn er dies tut, damit rechnen muss. Und im Grunde sehr viel anders ist der Anschluss an die Gruppen des IS auch nicht anders zu bewerten als an eine ausländische Streitmacht.
Ja, genau. Wenn man jetzt sagt, also das ist ja die Gesetzeslage, die schon vorher galt, bevor dieses jetzt im Sommer das neue Gesetz dazu kam, dass man die Möglichkeit der Aberkennung der Staatsbürgerschaft hat, wenn sich jemand den Streitkräften einer ausländischen Macht, heißt es da, anschließt. Ja. Ist der IS nicht eine ausländische Macht, wenn er auch keine Streitkraft eines fremden Staates ist?
Das heißt, die Streitkräfte oder vergleichbare bewaffnete Verbände eines ausländischen Staates. Das ist also enger gefasst. Und vor allem, es geht darum, dass der Betreffende dessen Staatsangehörigkeit gleichzeitig besitzen muss. Also nach der geltenden Rechtslage ging es wohl nicht. Man müsste dazu das Gesetz entsprechend umformulieren. Und hier bewegt man sich verfassungsrechtlich in der Tat auf einem sehr schmalen Grad. Mhm. Ob das noch zulässig ist oder nicht, das wird sicher sehr kontrovers beurteilt werden.
Was würde denn passieren, wenn die Bundesrepublik tatsächlich von Ausbürgerungsmöglichkeiten Gebrauch machen würde? Können dann, jetzt mal abgesehen von der verfassungsrechtlichen Diskussion, können die abgeschobenen IS-Kämpfer dann gleich wieder weiter abgeschoben werden?
Und das wird dann ein bisschen sich möglicherweise so abspielen wie bei dem US-Amerikaner im Niemandsland zwischen der Türkei und Griechenland. Denn in der Tat, wenn der Betreffende die deutsche Staatsangehörigkeit nicht besitzt, ist die Bundesrepublik nicht verpflichtet, ihn aufzunehmen. Problem ist allerdings, der Verlust der Staatsangehörigkeit, der muss ja von einer Behörde festgestellt werden.
Also es ist kein einfacher Vorgang. Also wir sagen, du Terrorist, Soldat einer ausländischen Macht und tschüss.
Genau. Hier kann insbesondere dann der Betroffene Widerspruch einlegen. Und ja, solange hier das Verfahren noch offen ist und er Rechtsschutz beantragt, kann man nicht ohne weiteres davon ausgehen, dass der Entzug der Staatsangehörigkeit wirksam ist.
Und wenn er dann Iraker wäre, weil er noch die zweite Staatsbürgerschaft, die er noch hat, ist der Irak, dann kann man ihn wieder nicht abschieben, weil im Irak die Todesstrafe gilt?
Auch das ist richtig, ja. Und ich denke, man kommt letztlich nicht darum herum, die Betreffenden, auch wenn man ihnen die Staatsangehörigkeit entziehen will, gleichwohl zu übernehmen vom ausländischen Staat.
Und dann rechtlich mit ihnen hier umzugehen und ihnen notfalls hier den Prozess zu machen.
Wie auch immer, denn ich weiß nicht, ob es völkerrechtlich so ohne weiteres geht, wenn der Irak oder Syrien oder Türkei uns bitten, die und die deutschen Staatsangehörigkeiten zu übernehmen, ihnen rasch vorher die Staatsangehörigkeit zu entziehen und dann sagen, sind ja gar keine Deutschen mehr. Also ich glaube, dass das schwer durchsetzbar ist. Also ich denke, wie Sie ganz richtig gesagt haben in den vorherigen Beiträgen, die Bundesrepublik muss sich hier in der Tat ihrer Verantwortung stellen.
Und was ist eigentlich mit den Frauen der IS-Kämpfer? Oft ist von Frauen und Kindern die Rede, die in den Lagern und Gefängnissen festgehalten werden. Der IS hat Frauen nicht kämpfen lassen. Also sind die vielleicht gar keine Terroristen im Sinne des Gesetzes? oder und schon gar keine Soldaten einer ausländischen Macht.
Das sind sie mit Sicherheit nicht, sind auch nach der Erfassung des Gesetzes vom Gesetz nicht erfasst. Und dazu gibt es Rechtsprechung, auch aktuelle. Sie müssen insbesondere Kinder und wenn es sich um Kinder handelt, Minderjährige, auch in Begleitung ihrer Mütter, müssen sie zurückgenommen werden und muss die Bundesrepublik auch aktiv daran mitwirken, sie zurückzuführen. Ob sie dann die Kämpferinnen oder die sich dem IS angeschlossen haben, ob sie wegen einer Unterstützung einer terroristischen Vereinigung angeklagt werden können, ist eine andere Frage. Denn ich meine, eine terroristische Vereinigung unterstützt nicht nur, wer mit der Waffe an der Hand kämpft, sondern auch, es wird ja berichtet von Frauen, die irgendwelche Patrouillendienste unternommen haben, die irgendwelche Sittlichkeitspolizei-Funktionen wahrgenommen haben. Und letztlich auch, ich meine, auch wer die Wäsche für die Terroristen wäscht, unterstützt ja im Grunde die terroristische Vereinigung. Aber auch die muss man hier zunächst zurückholen. Und auch hier ist die Bundesrepublik in der Verantwortung, ihre Rechtsordnung durchzusetzen. Also sagen, wir haben mit ihnen nichts zu tun, so einfach geht's nicht.
Sagt Professor Christoph Degenhardt, Staats- und Verwaltungsrechtler und Mitglied des Sächsischen Verfassungsgerichtshofs. Recht herzlichen Dank. Return to Sender, der IS kommt heim nach Europa, der Tag in HR2 Kultur. Weiter geht es mit dem Zimmer im Haus des Krieges von Christoph Peters. Der Anschlag auf den Tempel in Luxor aus dem Roman hat ein historisches Vorbild übrigens, den Anschlag einer Terroristengruppe von Jama Islamia im November 1997 auf den Hatschepsut-Tempel in Luxor. Damals starben 62 Menschen, darunter 58 Touristen.
Während meine Stirn den Boden berührt, erlischt die sichtbare Welt. Die unsichtbare wird von Bildern verhüllt. Unsere Mutters Wohnung, vollgestopft mit Teddybären. Meinen Arm in den Rücken gedreht, stößt mich der Zivilfahnder in den Wagen. Friede und Gottes Barmherzigkeit sei mit euch. Ich wende mich nach rechts, nach links, stehe auf, falte den Teppich zusammen. Ein Vogel gleitet über uns hinweg, dem Nil zu. Der graue Streifen Licht hat sich in Gelb verwandelt, das weiter oben die Schwärze durchdringt. Die Kante der Sonne scheint orange über den Hügel, bringt die Wüste zum Glühen. »Pack dein Zeug, Jochen!« brüllt El-Choli. »Ich heiße Abdallah«, antworte ich. Ich gehe zu meinem Platz in der Höhle, rolle die Decke auf, räume Pullover, Konserven, Bücher, das Briefbündel aus dem Rucksack, lege alles auf einen Stapel, dazu die schriftliche Verfügung. Shukri hat den Gaskocher angezündet und Wasser aufgesetzt. Der Gestank von 9 Männern, die am Vortag durch Gluthitze marschiert sind, ungewaschen eingeschlafen, stört ihn nicht. Er ist mit 6 Geschwistern aufgewachsen. Seine Familie haust in einem einzigen Raum aus Lehmziegeln.
Fortsetzung folgt bei diesem Roman Zimmer im Haus des Krieges von Christoph Peters. Am Telefon jetzt, nein, im Studio jetzt Michael Götschenberg, ARD-Terrorismusexperte. Guten Tag.
Ja, guten Tag.
Da kommen also jetzt mutmaßliche IS-Kämpfer mit deutschem Pass zurück nach Deutschland und wir fürchten uns. Zumindest hörte sich das so an und es war da ziemlich viel Unsicherheit, sowohl in Frankreich übrigens auch, als auch in Deutschland. Ist das eigentlich angebracht? Müssen wir uns fürchten? Können wir das nicht einschätzen, was da auf uns zukommt?
Doch, das können wir sehr wohl und ich kann auch die Aufregung im Moment nicht so ganz nachvollziehen. Die ist auch ein Stück weit medial geschürt, muss man ganz ehrlich mal sagen. Letztlich haben wir es hier mit Leuten zu tun, die den Sicherheitsbehörden in Deutschland alle bekannt sind, die von Deutschland aus nach Syrien aufgebrochen sind, in den Irak, um sich dort dem IS oder anderen islamistischen Terrororganisationen anzuschließen. Und wenn die jetzt nach Deutschland zurückkommen, zurückgeschickt werden, weil die Türkei sie beispielsweise abschiebt, dann werden sie entweder bei der Einreise hier in Haft genommen, weil genug gegen sie vorliegt. Zum Teil liegen Haftbefehle auch schon vor. Oder in den Fällen, wo das nicht geht, wird man sie eben genau im Blick behalten. Also letztlich sind diese Personen bereits alle auf dem Radar und sie machen natürlich Arbeit, wenn sie in Deutschland sind, keine Frage. Aber es sind nicht die Personen, die den Sicherheitsbehörden vor allem Sorgen machen.
Die Rede, zu den anderen Sorgen kommen wir nachher, aber die Rede war vorhin von 14 IS-Kämpfern aus türkischen und 81 aus syrischen Gefängnissen. Es gibt aber Berichte sowohl der YPG, die Kurden, die da vorher die Lager bewacht haben, als auch von der Türkei. Da ist die Rede von 2500 IS-Europäern, davon fast 1000 oder bis zu 1000 IS-Anhänger, allerdings mit Kindern in türkischem und syrischem Gewahrsam, die aus Deutschland kommen. Wie passen diese Zahlen zusammen oder wie passen sie besser auseinander?
Nein, diese 1000 kommen nicht aus Deutschland. Es geht in der Tat hier um 81 Personen, die in syrischen Lagern sitzen, die kurdisch kontrolliert sind. Oder aber eben zusätzlich um diese 14 in der Türkei. Grundsätzlich ist es so, dass die Personen, die in dieser Woche schon nach Deutschland abgeschoben werden, überhaupt keinen IS-Bezug haben. Das sind zum Teil auch falsche Informationen auf dem Markt gewesen, der Eindruck erweckt worden, dass hier Leute mit Kampferfahrung aus dem IS-Gebiet nach Deutschland abgeschoben werden. Das ist nicht der Fall. Es geht um Frauen, es geht zum Teil auch um Frauen mit Kindern, bei denen aber zum Teil eben auch per DNA-Test noch die Frage geklärt wird, ob es sich wirklich um die eigenen Kinder handelt, die dann dementsprechend auch deutsche Staatsangehörige sind. Aber perspektivisch muss man sich natürlich auch darauf einstellen, dass auch deutsche IS-Kämpfer wieder nach Deutschland zurückkehren.
Und was ist mit denen, die aus den Gefängnissen ausgebrochen sind? Das haben wir haben ja die Bilder gesehen, Sie wahrscheinlich auch im Fernsehen, als die Türkei nach Nordsyrien einmarschiert ist, vorgerückt ist die Offensive der Türkei, die kurdischen Kämpfer alle an die Front geschickt worden sind und viel zu wenige zurückgeblieben sind, um die Gefängnisse zu bewachen und die dann ausgebrochen sind.
Das ist in der Tat ein Problem. Das hat eben jetzt damit zu tun, dass die Türken dort einmarschiert sind und dort ein Stück weit jetzt auch chaotische Zustände ausgebrochen sind. Insgesamt gibt es etwa 200 Ausgereiste aus Deutschland, bei denen man nicht genau weiß, wo sie abgeblieben sind. Einige vagabundieren da eben auch noch in der Gegend herum, die früher das IS-Territorium gewesen ist. Grundsätzlich bin ich der Überzeugung, die Bundesregierung hätte gut daran getan, diese Leute zu einem früheren Zeitpunkt geordnet zurückzuholen, um eben Zustände wie jetzt zu vermeiden. Aber klar ist auch, dafür kriegen sie keinen Applaus, wenn sie diese Leute nach Deutschland zurückholen. Mhm. Man hat sicherlich auch die Wahlen im Blick gehabt und Sorge, dass die AfD das propagandistisch ausschlachten würde und versucht, das Problem auszusitzen. Aber geholfen hat es auch nicht.
Aber wenn wir diese 95 jetzt kennen, die da zurückgebracht werden sollen, und dann schon die Zahl von 200, Sie eben selbst genannt haben, von deren Aufenthalt wir gar nichts wissen, dann ist ja eigentlich die Dunkelziffer größer als die Hellziffer, oder?
Ja, wobei in vielen Fällen eben auch nicht bekannt ist, ob die überhaupt noch am Leben sind. Und es werden auch, das muss man sich auch klar machen, längst nicht alle nach Deutschland zurück wollen. Es ist zum Teil so, dass sie natürlich auch wissen, was sie hier erwartet. Die wollen möglicherweise auch lieber in ein muslimisches Land. Ich könnte mir vorstellen, dass einige versuchen werden, auch in der Türkei unterzutauchen. Also man darf jetzt nicht zwingend davon ausgehen, dass die jetzt auch alle eins zu eins wieder hier in Deutschland anreisen werden.
Nun haben Sie am Anfang unseres Gesprächs so eine kleine Erwähnung gemacht, die sind vielleicht gar nicht das Problem. Das heißt, ich frage jetzt das auch nochmal, ich habe es ja versprochen, sind die aus den Gefängnissen zu uns abgeschoben werden, eigentlich das wirkliche Problem? Die kommen hier in einem geordneten Verfahren an und wir wissen dann, dass sie da sind. Wir können uns, die Sicherheitsbehörden können sich um sie kümmern. Aktuell ist heute in Offenbach sind drei vermutliche Islamisten verhaftet worden, denen Anschlagsvorbereitungen vorgeworfen wird. Sind nicht die hier sind, eigentlich das Problem?
Ja, am Ende ja. Man muss sagen, dass diejenigen, die heute in Offenbach festgenommen wurden, auch ein Beispiel dafür sind, dass Dinge auch gut laufen. Die sind den Sicherheitsbehörden bei Zeiten aufgefallen.
Klar, sonst wüssten wir von denen nichts.
Genau, die Anschlagspläne durchkreuzen. Das Hauptproblem, die größte Sorge für die Sicherheitsbehörden sind eben die Leute, die sie nicht auf dem Radar haben, von denen sie nicht mitbekommen, dass sie sich im stillen Kämmerlein radikalisieren, bis hin zur Anschlagsreife und dann möglicherweise mit ganz einfachen Mitteln Anschläge realisieren. Das sind diejenigen, die meisten Sorgen verursachen.
Michael Götschenberg, der ARD-Terrorismusexperte. Recht herzlichen Dank. Während in Frankreich und Deutschland die Angst vor der Rückkehr der IS-Kämpfer umgeht, seit die Türkei deren Abschiebung angekündigt hat und seit beim türkischen Vormarsch in Nordsyrien die ehemals kurdischen Lager, wie eben gesagt, unbewacht waren und viele fliehen konnten, ist das in Italien alles anders. Nur knapp 100 aus Italien stammende Dschihadisten sollen in türkischen zum IS übergelaufen sein und nur ganz wenige in türkischen und syrischen Gefängnissen gelandet sein. Und auch in Italien selbst ist das Problem nicht sehr groß. Wir haben den Kollegen Karl Hoffmann gefragt, warum das so ist in dem Land, aus dem er berichtet. Seine Antwort, kurz gefasst und verblüffend, liegt an der Mafia.
Italien wäre eigentlich ein begehrtes Ziel für Islamisten, möchte man meinen. Schon seine geografische Lage. Wie ein großer Anlegesteg ragt der Stiefel quer ins Mittelmeer. Eine halbfertige Brücke, die seit der Antike Europa mit all jenen Ländern verbindet, die heute islamische Staaten sind. Tatsächlich leben aber nur etwa 1,5 Millionen Muslime in Italien, im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung viel weniger als in anderen EU-Ländern. Denn Italien war traditionell bis vor wenigen Jahren selbst ein Auswanderungsland. Meist nur Durchgangsstation für Nordafrikaner beispielsweise, die in anderen europäischen Ländern ihr Glück versuchten. Erst in den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts haben vor allem Menschen aus Marokko Arbeit in Italien gefunden. Erst jetzt wächst eine zweite Generation in Italien heran, die allermeisten aber immer noch ohne italienische Staatsbürgerschaft. Bisher fehlt es an typischen Ausländerghettos in den italienischen Großstädten, wie sie in anderen europäischen Ländern entstanden sind und als Nährboden für islamischen Terrorismus gelten. Italien hat eine in Europa beispiellose Kontrolle über sein Landesgebiet. 4.500 Carabinieri-Stationen sind eine massive Präsenz, selbst in den entlegensten Winkeln des Landes. Nach den Bombenanschlägen Anfang der 90er Jahre auf Ermittlungsrichter hat der Staat eine härtere Gangart eingeschlagen. Ein wichtiges Werkzeug der Ermittler sind seither Gesetze, die die Überwachung von Telefongesprächen und Banktransaktionen erlauben. Die Italiener haben diese faktische Einschränkung ihrer Persönlichkeitsrechte klaglos hingenommen, in der Hoffnung, dass damit zumindest ein Teil des organisierten Verbrechens unschädlich gemacht werde. Oft beklagen italienische Ermittler, dass die Mafia etwa in Deutschland viel ungestörter agieren kann, weil dort den Ermittlern im Vergleich zu Italien die Hände gebunden sind. Und das gilt möglicherweise auch für fanatische Kriminelle, die Terrorakte planen könnten. Tatsächlich haben italienische Ermittler in den vergangenen Jahren zahlreiche Islamistenzellen aufgespürt. Zuletzt im vergangenen Jahr, als mehrere Mitglieder einer Gruppe um Anis Amri, dem Attentäter des Berliner Weihnachtsmarktes, in Italien festgenommen wurden. Der Tunesier Amri hatte sich in einem sizilianischen Gefängnis radikalisiert, war dann aber nach Deutschland ausgewandert. Festnahmen gab es in den letzten Jahren auch in Südtirol oder sogar in Sardinien. Mal waren es pakistanische Extremisten, mal syrische Dschihadisten. Die sonst langsamen Mühlen der Bürokratie drehen sich dann erstaunlich schnell. Verdächtige Islamisten werden umgehend in ihre Herkunftsländer abgeschoben. Andere landen hinter Gittern. Auch die wenigen einheimischen Extremisten. Erst gestern wurde Lara Bombonati zu 2 Jahren und 8 Monaten Gefängnis verurteilt. Sie und ihr Mann konvertierten zum Islam und kämpften an der Seite der Dschihadisten in Syrien. Ihr Mann starb dabei, Lara Bombonati wurde bei ihrer Rückkehr nach Italien festgenommen. Seitenlange Mitschriften ihrer abgehörten Telefonate hatten ihre Zugehörigkeit zu radikalen Islamisten bewiesen. Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen gibt es auch unter Italienern Opfer durch Islamisten. Heute vor 16 Jahren wurde auf eine Carabinieri-Einheit in Nasiriyah im Irak ein Selbstmordattentat verübt. 19 italienische Soldaten starben. Und vor 2 Tagen ein neuerliches Attentat gegen eine italienische Militäreinheit in der irakischen Stadt Kirkuk. 5 Soldaten wurden zum Teil schwer verletzt. ISIS hat sich gestern zu dem Anschlag bekannt. Und in Italien herrscht seit der Trauer, aber auch erhöhte Alarmbereitschaft.
Aber es war kein Anschlag in Italien, sondern es war ein Anschlag auf italienische Soldaten im Irak. Die sind dort am Kampf gegen den IS beteiligt und der ist wieder aktiver seit der türkischen Offensive in Nordsyrien und dem Rückzug der kurdischen YPG. Return to Sender, der IS kommt heim nach Europa, der Tag in HR2 Kultur. Weiter geht es mit einem Zitat aus dem Roman »Ein Zimmer im Haus des Krieges« von Christoph Peters.
Die Sonne steht jetzt voll über den Bergen. Nach wie vor wird wenig gesprochen. Jeder hängt seinen Gedanken nach, bereitet sich vor, auf was man sich nicht vorbereiten kann. Die unsinnige Frage, was andernfalls gewesen wäre, es ist nicht der Fall. Der Tee wärmt, schärft die Aufmerksamkeit, Klarheit und Konzentration als physische Reaktionen. Außerdem Schlafmangel, Leere im Bauch. Es wird viele Tote geben, so Gott will. Deutsche, Amerikaner. Ich hasse sie nicht. Nicht mehr. Sie haben keine Bedeutung. Jedem Menschen ist sein Ende bestimmt. Wenn er ausgelöscht wird, verblasst kein Stern. Am Tag des Gerichts legt seine Haut Zeugnis über ihn ab. Dann wird er in Gärten geführt oder zum Abgrund. Und was lässt dich wissen, was der Abgrund ist? Loderndes Feuer. Ich bin ein Werkzeug. Die Schalen mit Gottes Zorn sind voll. Seine letzte Gemeinschaft hat sich abgekehrt, ist in die Zeit der Unwissenheit zurückgefallen, bis auf wenige. Der Rest befindet sich im Krieg. Wir haben ihn nicht gewählt. Er wurde uns aufgezwungen. Wir verteidigen das Haus des Islam, das der Präsident und seine Clique verkaufen für Dollarmillionen.
Return to Sender, der IS kommt heim nach Europa. Der Tag in HR2, Kultur. Die Bundesregierung weigert sich seit vielen Monaten in vielen Fällen, sich um die Deutschen zu kümmern, die als IS-Anhänger oder deren Familien in türkischen oder irakischen Gefängnissen und in syrischen Lagern inhaftiert sind. Oft sind es ganze Familien oder zumindest Mütter mit Kindern, und nicht einmal die Kinder wollen die deutschen Behörden aufnehmen in Deutschland, obwohl die nun wirklich nichts können für die Taten, die ihren Eltern zur Last gelegt werden. Heike Borufka schildert uns einen Fall aus Hessen.
Ein kleiner Fuß mit daumendicken Blasen, ein Finger mit einer offenen Wunde, ein Gesicht mit geschwollenen Augen und blutigen Abszessen. Bilder des Elends, Bilder aus Syrien, Bilder einer deutschen Familie. Jasmina K. hat sie aus dem Lager Al-Hol in Nordsyrien von ihrer Schwester Samira bekommen. Es sind Bilder der vier Kinder, das jüngste 1,5, das älteste 5.
Sie sind von fleischfressenden Bakterien befallen. Dafür benötigen sie Antibiotikum, aber es sind keine Ärzte vor Ort, die ihnen diese Antibiotiken verschreiben oder aushändigen,
sagt Jasmina K.
Es gibt keine sanitären Anlagen. Duschen einmal im Monat, wenn überhaupt. Heißes Wasser gibt es dort nicht. Sie haben ein dünnes kleines Zelt, in dem sie überleben müssen. Im Sommer bis zu knapp 50 Grad, im Winter Minusgrade, wo auch Babys und Kinder erfrieren.
Samira sei nach Syrien gegangen, um mit ihrem Mann Carsten ihre Religion leben zu können, sagt sie. Die Ermittlungsbehörden sagen anderes. Die Frankfurter Staatsanwaltschaft hat 2013 ein Verfahren gegen Samira K. eingeleitet, weil sie mit Carsten S. nach Syrien gegangen sei, um sich dort radikal-islamistischen Gruppierungen anzuschließen. Das Verfahren wurde 2014 vorläufig eingestellt, aber nur, weil der Aufenthaltsort der Frau nicht bekannt sei. Gegen den Konvertiten Carsten S. ist das Verfahren wegen Terrorvorwurfs an die Bundesanwaltschaft abgegeben worden. Zum Schutz der Verwandten in Deutschland und der Kinder haben wir deshalb alle Namen geändert. Auch den von Carstens Mutter. Wir nennen sie Edith S.
Es kann sein, dass ihm da die Todesstrafe droht. Es ist mein Kind und ich werde immer für mein Kind da sein. Und deswegen haben wir die Anwältin hinzugezogen. Weil wenn er was gemacht hat, soll er hier in Deutschland für bestraft werden.
Die Anwältin ist Seda Bascha-Yildiz. Sie will beim Verwaltungsgericht Berlin per einstweiliger Anordnung das Auswärtige Amt dazu zwingen, die Familie zurückzuholen. Auf Anfrage sagt das Auswärtige Amt, der Fall sei erst seit kurzem bekannt. Grundsätzlich werde mit Hochdruck insbesondere daran gearbeitet, die Ausreise deutscher Kinder aus Nordsyrien zu ermöglichen. Doch offenbar ist die Angst groß, von der Familie gehe Gefahr aus.
Das jüngste Kind, was ich vertrete, ist gerade 1 Jahr alt. Was soll denn von diesem Kind für eine Gefahr ausgehen?
Sagt Rechtsanwältin Seda Bascha-Yildiz. Der jungen Mutter sei im deutschen Konsulat in Istanbul die Hilfe verweigert worden. Dort wollte sie Papiere für die in Syrien geborenen Kinder. Doch die Drohung sei zu massiv gewesen, sagt Schwester Jasmina K.
Dass, wenn sie nicht vorweisen kann, dass es ihre Tochter ist, dass der türkische Staat es als türkische Staatsbürgerin sieht und sie an sich nehmen würde und in ein Kinderheim oder stecken würde.
Rechtsanwältin Bascha-Yildiz versucht es deshalb jetzt mit Hilfe des Berliner Verwaltungsgerichts, denn
dem deutschen Staat obliegt es, für ihre Staatsbürger Ausreisepapiere auszustellen, ihre Identität zu überprüfen und sie nach Deutschland zurückzuholen.
Die Chancen, dass Samira K. und die Kinder zurückgeholt werden müssen, sind hoch. Ende vergangener Woche hat das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg einen Beschluss des Verwaltungsgerichts in Berlin bestätigt. Das hatte im Juli das Außenministerium dazu aufgefordert, die Identität dreier Kinder einer mutmaßlichen ehemaligen IS-Kämpferin festzustellen und sie dann aus dem Flüchtlingslager Al-Hol zurückzuholen.
Unsere Gerichtsreporterin Heike Borufka über ein Paar aus Deutschland, das sich in Syrien vermutlich der Terrormiliz IS angeschlossen hat und dessen Kinder jetzt nach Deutschland zurückgeholt werden sollen. Das, so hören wir, dürfte wohl gelingen. Was aber ist dann mit den Eltern, von denen zumindest der Vater wahrscheinlich IS-Kämpfer war oder noch ist? Was ist mit der Mutter? Was machen deutsche Gerichte, wenn die mutmaßlichen Terroristen hierher zurückkommen? Roman Poseck, Präsident des Oberlandesgerichts Frankfurt und des Hessischen Staatsgerichtshofs. Guten Tag.
Guten Tag.
Die Rede ist von bis zu 2500 inhaftierten Kämpfern. Ich wiederhole das nochmal, weil es eigentlich eine ziemlich ungeheuerliche Zahl ist. Und Anhängern der Terroristen, Miliz Islamischer Staat, die aus Europa, den USA und anderen Ländern als Syrien und den Ländern der Region dort kommen. Davon sollen ungefähr 1000 aus Deutschland sein. Wenn die nun nach Deutschland zurückgeschickt werden, stehen sie erstmal alle unter dem Verdacht, Mitglied einer terroristischen Vereinigung zu sein oder gewesen zu sein. Gegen manche wird es auch konkrete Vorwürfe geben, aber alle diese Verdachtsfälle und Vorwürfe müssten dann alle vor Gerichten hier in Deutschland belegt werden. Kann man das überhaupt, wenn die Taten im Irak oder in Syrien verübt worden sind?
Also grundsätzlich ist unser Strafrecht auch anwendbar. Wir haben einen Straftatbestand für die Beteiligung an der ausländischen terroristischen Vereinigung. Der ist auch schon sehr häufig bei IS-Rückkehrern zur Anwendung gekommen. Wir haben beim OLG Frankfurt inzwischen Verfahren gegen ungefähr 30 Islamisten abgeschlossen. Und dabei ist sehr häufig eine Verurteilung wegen Teilnahme an einer ausländischen terroristischen Vereinigung ausgesprochen worden. In der Regel zu mehrjährigen Haftstrafen. Aber in der Tat, die Zahlen, die Sie sagen, das wäre eine neue Dimension, die würde uns schon vor sehr, sehr große Herausforderungen stellen. Und eins ist auch klar, ich glaube, gerade bei diesen Verfahren muss der Rechtsstaat konsequent sein, da muss er handlungsfähig sein. Und darauf müssten wir, wenn das so kommt, alle Anstrengungen richten.
Nun sind die meisten, die bislang hier vor Gericht gestanden haben, eigentlich Menschen gewesen, die sich vom IS abgewendet haben, die den IS verlassen haben. Die, die jetzt kommen, von denen wissen wir das nicht. Das ist nochmal eine andere Voraussetzung, oder?
Möglicherweise ja. Also in der Tat, die bisher zurückgekehrt sind, die sind oft reumütig nach Deutschland zurückgekehrt. Das bedeutet dann auch, dass sie Taten gestanden haben, dass sie Beteiligungshandlungen eingeräumt haben. Ich halte es auch für denkbar, dass unter denen, die noch in Haft sind, hochkarätige IS-Kämpfer sind, die möglicherweise auch dem IS weiter zugehörig sind. Und das ist für die Verfahren nochmal eine größere Anstrengung, dann auch tatsächlich die Tat nachzuweisen. Aber wir müssen im Rechtsstaat immer eine ganz individuelle Prüfung vornehmen. Wir können keine pauschalen Urteile aussprechen. Das heißt, wir müssen uns jeden Fall im Einzelnen anschauen.
Und dann müssen auch die Beweise dort besorgt werden oder irgendwie aus Mitschnitten von Kommunikation kommen, eben aus dem Irak und aus Syrien.
Richtig, also es gibt umfangreiche Beweismittel, die in Frage kommen. Das ist in der Regel nicht nur ein einziges Beweismittel. Es kann Zeugenvernehmungen geben, es kann Handyaufnahmen geben, die ausgewertet werden, Telekommunikationsüberwachung, Erkenntnisse auch des Bundeskriminalamtes, des Nachrichtendienstes können eine Rolle spielen. Aber so ein Verfahren dauert in der Regel mehrere Monate. Das sind keine leichten Verfahren auch für die Justiz, weil eben der Nachweis nicht so einfach ist wie bei Verbrechen, die möglicherweise in Deutschland passiert sind.
Ich habe die Frage vorhin schon an einem anderen Juristen gestellt, dennoch jetzt noch einmal auch an Sie. Kann man die von der Türkei abgeschobenen Deutschen einfach hier ins Gefängnis stecken, weil sie in der Türkei wie Terroristen behandelt worden sind? Das geschieht in der Türkei schließlich nicht nur echten Terroristen, sondern zum Beispiel auch Journalisten. Wir haben den Fall Deniz Yücel alle noch im Gedächtnis.
Richtig, also wir sind ein Rechtsstaat und das bedeutet, dass wir jeden Fall auch nochmal individuell prüfen müssen. Eine Inhaftierung ist hier nur auf der Grundlage eines deutschen Haftbefehls denkbar, der möglicherweise vom Bundesgerichtshof oder auch von einem Land- oder Oberlandesgericht erlassen wird. Aber das ist im Einzelnen dann nochmal zu prüfen, ob tatsächlich ein dringender Tatverdacht besteht, also eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit einer Verurteilung und ob auch Haftgründe wie Fluchtgefahr, Verdunklungsgefahr oder andere vorliegen.
Und was ist mit den Frauen? Die Frauen haben beim IS ja normalerweise nicht gekämpft, anders als bei den Kurden zum Beispiel.
Auch da wird man sich jeden Fall besonders angucken müssen. Die bloße Teilnahme am Leben wird wahrscheinlich nicht genügen für eine strafrechtliche Beteiligung. Wenn aber weitergehende Unterstützungshandlungen vorliegen, dann kommt auch eine strafrechtliche Verantwortlichkeit der Frauen in Betracht. Da gibt es inzwischen auch einige Verfahren, beispielsweise in München läuft eins, in Niedersachsen läuft eins. Beim OLG Frankfurt waren alle Angeklagten, die bisher vor Gericht standen, Männer.
Jetzt gibt es da einen Vorschlag, den auch Sie, zumindest habe ich das schon mal so gelesen, durchaus unterstützen würden. Der heißt, lasst uns ein internationales Straftribunal für IS-Verfahren einrichten. Was würde das bedeuten? Geht das?
Das wäre jedenfalls eine Entlastung der deutschen Justiz und möglicherweise gibt es an so etwas auch ein europäisches Interesse. Denn viele IS-Kämpfer kommen ja auch aus anderen europäischen Ländern. Also von daher finde ich das an sich eine gute Einrichtung. Es wäre möglicherweise auch ein Zeichen europäischer Handlungsfähigkeit in diesem Bereich. Ich bin aber trotzdem skeptisch. Ich glaube, wir müssen uns auch als deutsche Justiz auf die Rückkehrer einstellen, weil internationale Strafgerichte in der Regel internationale Zusammenarbeit voraussetzen. Und ich halte es jedenfalls für nicht sehr realitätsnah, dass die Vereinigten Staaten, die ohnehin internationale Strafgerichte sehr skeptisch sehen, dass Russland, das ja auch in einem besonderen Verhältnis zu Syrien steht, einem solchen internationalen Strafgericht zustimmen würde. Und ob es ohne diese Länder geht, das halte ich jedenfalls auch für fraglich.
Aber wir hatten schon internationale Tribunale, die sehr erfolgreich gearbeitet haben, zum Beispiel bei der Aufarbeitung der Kriegsverbrechen in Ex-Jugoslawien oder beim Genozid in Ruanda.
Richtig, so ist es. Und das waren auch sehr sinnvolle Einrichtungen, die meines Erachtens unter rechtsstaatlichen Bedingungen zu guten Ergebnissen gekommen sind. Also von daher, wenn das eingerichtet werden kann, wenn sich die Länder darauf entsprechend verständigen, muss jeder, glaube ich, aus der deutschen Justiz heraus das unterstützen, weil es eben auch die internationale Dimension dieser Fälle berücksichtigen würde.
Vielleicht ist der Druck in Europa ja groß genug. Die Franzosen erwarten noch mehr Kämpfer zurück als wir oder IS-Anhänger zurück als wir in Deutschland. Und einige werden auch in andere EU-Länder zurückkommen. Also kann es doch sein, dass es in Europa eine Bereitschaft gibt dazu. Wäre das möglich? Man macht einen europäischen internationalen Strafgerichtshof, ein internationales Straftribunal auf europäischer Ebene für den IS oder gegen den IS?
Ich glaube, das wäre ein Novum. Ich würde das allerdings nicht ausschließen. Es wäre in jedem Fall eine Prüfung wert. Bislang waren die internationalen Strafgerichte häufig auch an die Vereinten Nationen gekoppelt. Und dann bräuchte man eine weitergehende länderübergreifende Zusammenarbeit. Aber ich denke, die Europäer sind gut beraten, das zu prüfen, ob es da Möglichkeiten gibt. Und in der Tat, der Druck auch für uns in der nationalen Justiz ist ausgesprochen groß. Und wenn tatsächlich hunderte von zusätzlichen Verfahren auf uns zukommen, werden wir uns in einem Grenzbereich bewegen. Schließlich sind auch die Verfahren gegen IS-Rückkehrer ja nicht die einzigen Verfahren, die auf uns zurollen. Zunehmend werden auch gerade die Staatsschutzsenate der Oberlandesgerichte auch Verfahren gegen andere Extremisten, zum Beispiel aus dem rechtsextremistischen Bereich, bearbeiten müssen. Also von daher ist jeder Entlastungseffekt, der gleichbedeutend auch mit einem rechtsstaatlichen Verfahren gegen IS-Kämpfer ist, aus unserer Sicht sehr willkommen und sehr sinnvoll.
Roman Posek, der Präsident des Oberlandesgerichts Frankfurt und des Hessischen Staatsgerichtshofs. Recht herzlichen Dank. Return to Sender, der IS kommt heim nach Europa. Das war der Tag. Morgen ist zwar ein neuer Tag, aber ohne uns. Morgen nämlich hier zur gleichen Zeit das Radioereignis im Zuge der ARD-Themenwoche Zukunft Bildung. Immerhin eine Tagmoderatorin werden Sie dann hören, Doris Renk. Uns gibt's bis Donnerstag nur zum Nachhören. Das können Sie wie immer in der ARD-Audiothek. Dort sind wir der Tag und zwar das Original von hr2 Kultur oder dann gleich hier bei www.hr2kultur.de. Tschüss, bis Donnerstag, sagt Florian Schwinn.